Wenn dieser Text vielleicht auch etwas kompliziert wird, dann liegt das daran, und vorweg die Entschuldigung, dass Sie ihn vielleicht nicht ganz hören werden, dass er auch so eine eher ein Versuch einer Orientierung oder einer, dieser Text sucht auch sozusagen nach seinem Gegenstand, nach seinem Thema, und er ist auch sehr kreisend angelegt, und wahrscheinlich sind ihm auch viel mehr Postulate und vielleicht sogar auch Wünsche immanent als unbedingt theoretisches Vermögen. Gut, also wie gesagt, im Abstract zu diesem Vortrag habe ich angekündigt, über ein gemeinsames Terrain zwischen künstlerischen Medienpraktiken und Massenmedien zu sprechen und darin einen Konflikt anzusprechen, der allerdings kein ideologischer Konflikt ist. Interessanterweise hat Christian Scheibs auf diesen Begriff insistiert, tut mir leid. Der allerdings kein ideologischer Konflikt ist, also der nicht nur damit zu tun hat, welche Themen oder welche Repräsentationen zirkulieren und wie diese im Medium abgebildet werden. Also ein Konflikt, also der sich nicht auf diese Stereotypen reduzieren lässt, ohne dem Christian Scheib diese Stereotypen jetzt unterschieben zu wollen. Sozusagen auf diese Stereotypen immer ein gegenkulturelles Modell medienkritischer Interventionen einem Massenmedium entgegenzusetzen. Ich verstehe diesen Konflikt vielmehr als einen um die Rolle von Medientechniken, von Mediensystemen als kulturtechnische Operationen, sozusagen im Vermögen als generalisierte Informationsmedien, wie es Niklas Luhmann vielleicht bezeichnen würde, und deren Strategien und Mechanismen kulturelle Hegemonien zu befestigen. Und unter dieser kulturellen Hegemonie verstehe ich vor allem das Primat des Medialen insgesamt. Und es geht eben darum, inwiefern diese Hegemonie befragt oder auch destabilisiert werden kann. Also das stellt für mich den Konflikt dar. Die diesbezügliche Frage besteht für mich darin, inwiefern Vorstellungen über Information, Partizipation, Kollaboration, Repräsentation, Wissen, Erinnerung, Archiv und so weiter und so fort überhaupt noch jenseits ihrer Medialität gedacht werden können, beziehungsweise worin diese Medialität bestehen könnte. Im Grunde geht es mir darum, im konkreten Fall den Raum des Radios nicht als einen primär medientechnischen Raum zu verstehen, der unterschiedlich kolonisiert oder befestigt werden kann, sondern ihn als ein mögliches, zugegebenermaßen natürlich auch medial definiertes, kulturelles Handlungsfeld zu beschreiben. Als ein medientechnisches Terrain, das kein unhintergehbares technisches Profil besitzt, sondern das kritisiert, zurückgewiesen und überarbeitet werden kann. Ein Terrain, das grundsätzlich durch verschiedene und alternative Profile beschrieben und besetzt werden kann. Die Restriktionen und Limitierungen möchte ich nicht auf einer medialen Ebene festschreiben, als Konsequenz von Schaltkreisen, sondern auf einer vor allem durch kulturelle, gesellschaftspolitische Hegemonien geprägten Ebene. Es ist mir klar, dass ich mich damit wahrscheinlich prinzipiell gegen Modelle wie jene von Wilhelm Flusser oder Friedrich Kittler wende, die Massenmedien als vollständig unabhängig von den Akteuren beschrieben und sie vor allem über ihre Funktionalität gekennzeichnet haben, die sich jenseits jeder Autorialität vollzieht, also wo die Personen nicht sozusagen diese Handlungsfähigkeit, die mit diesem Begriff der Agency beschrieben wurde, in ganz anderen Diskursen, dass die Personen in dem Zusammenhang diese Handlungsfähigkeit dort gar nicht besitzen. Im Insistieren auf einem soziokulturellen Primat, das ich gerade im Bereich künstlerischer Praktiken ausmachen zu können glaube, geht es darum, das Primat des Technologischen, das ich als hochideologisches, spätmodernistisches Phantasma der Funktionalität und deren scheinbarer Objektivität beschreiben würde, generell zu revidieren. Allerdings nicht, um eine Rettung des Subjektiven in Szene zu setzen, um eine Rettung von Identität oder ähnlichen Dingen, sondern im Grunde, um die Frage anders stellen zu können, wie sich gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen denken lassen, die dieses Gesellschaftliche und das Mediale, um es einmal als Gegensätze zu inszenieren, derart ineinander verwickeln und verschränken. Ich hoffe, die bestreuten Bemerkungen und die skizzenhafte Erwähnung von Projekten, die ich auch vorziehen möchte, vermag ein wenig dazu beizutragen, zumindest den Ausgangspunkt dieser Fragestellung zu beschreiben. Ich komme zuerst zur Generalogie und schließe mich auch dem an, was der Christian Scheib gesagt hat. Ich habe auch sehr bewusst keine Bilder oder irgendeine Präsentation zu diesen Projekten vorbereitet, weil sozusagen gerade die visuelle Repräsentation etwas ist, an diesen Projekten am allerwenigsten entspricht. Ja? Also man könnte natürlich ein paar Slowscan-Television-Images zeigen oder auch Fax-Projekte, aber so die Projekte, auf die ich mich konzentriere, ereignen sich grundsätzlich jenseits dieser visuellen Repräsentation. Man könnte sehr viele Personen zeigen, sehr viele Computer, interessante oder weniger interessante Räume, alte Maschinen und wie auch immer, hat aber mit den Projekten prinzipiell auf dieser visuellen Ebene und Repräsentation nichts zu tun. Gut. Also 1979 war Henk Bull nach Wien eingeladen worden, um am Projekt Audioszene 79 teilzunehmen, bei der es um Sound als Medium der Kunst ging. Im Rahmen seiner Teilnahme entstand die Idee einer imaginären Stadt, die im Raum zwischen Wien und Vancouver aufgespannt werden sollte. Henk Bull, ein Freund und Bewunderer Robert Filius, der schon erwähnt wurde, ein Fluxuskünstler, der auch, auf den auch diese Idee des Arts Birthday zurückgeht, der eben dieses Eternal Network gegründet hat, das Henk Bull auch kannte und an dem er sich auch bis zu einem gewissen Grad orientierte. Henk Bull nannte diese Stadt schließlich Vancouver. Vancouver repräsentiert damit auch Henk Bulls Idee von Radio als Kultur und einer Ästhetik der sozialen Handlung. Und das ist schon einer der Schlüsselbegriffe vielleicht, den auch Christian Scheib nicht expressis verbis, aber grundsätzlich, glaube ich, präsentiert hat. Also eine Ästhetik der sozialen Handlung und internationalen Kommunikation zwischen Künstlern. Damit ist im Wesentlichen auch dieser Begriff des medialen Handlungsfelds von meiner Perspektive aus gemeint. Vancouver 2 entstand dann mit Robert Adrian X als Teil der Konferenz Artists' Use of Telecommunications, die auch in Wien einen Stützpunkt hatte, 1980 im Rahmen einer Ausstellung Video Made in Austria, wenn ich mich richtig erinnere, die von Bill Bartlett und Karl Löffler für das San Francisco Museum of Modern Art initiiert und organisiert wurde. Und die sich ausdehnende, flüchtige und temporäre Gestalt dieser imaginären Stadt innerhalb immer umfangreicherer Netzwerke hat sich bis heute erhalten. Und wie viele von Ihnen wissen, hat es ja letzten Sonntag, war das ja auch der Programmpunkt des Kunstradios, das Projekt Vancouver 1906, wo es eben wieder um die Anfänge auch der terrestrischen, des Broadcastings ging, unter anderem ging. Dieses Projekt Vancouver erscheint als eine Art Raum, der zugleich vorgefunden wie konstruiert ist, weil er über die medialen Räume der einzelnen Projekte hinausgeht und auch ein soziales Netzwerk von Personen und Institutionen involviert. Ein Raum, der bestimmt ist von gesellschaftlichen Regeln und Normen, von Teilgesellschaften, Teilöffentlichkeiten, von Institutionen. Die Künstler besetzen diesen Raum bzw. Teilaspekte dieses Raumes und das oft nur sehr kurzfristig. Sie setzen andere Inhalte und Formen in diesen Raum, versetzen Formen aus einem Teilbereich in einen anderen, bilden Räume live ineinander ab und so weiter und so fort. Im Rahmen der Ars Electronica 1995, also zu einem Zeitpunkt, als das Internet noch längst nicht jenen leitmedialen Status wie heute hatte und viele Formen der Zusammenarbeit in diesem Bereich noch auf der Basis von eher experimenteller Software ermöglicht wurde, realisierte das Kunstradio in Zusammenarbeit mit X-Space und mit Unterstützung natürlich von zahlreichen weiteren Personen und Institutionen das Projekt Horizontal Radio. Ein sehr wichtiges Projekt in dieser Genealogie, die ich hier nur ganz kurz skizzieren kann. Die Idee bestand darin, Mechanismen und Strukturen, wie sie durch das Internet als Netzwerkmetapher der damaligen Zeit und nicht nur der damaligen Zeit, also Strukturen, wie sie durch das Internet gebildet werden, dem Radio als klassischem Sendemedium zu überlagern, diesem einzuschreiben oder wie auch immer. Beteiligt waren etwa 25 Radiostationen in Australien, Kanada, Europa und den USA auf allen Radiofrequenzen und 24 Stunden lang. Im Foyer des ORF-Landesstudios Oberösterreich wurde ein Großteil des bestehenden analogen Leitungs- und Sendenetzes der EBU, der European Broadcasting Union, zusammengeführt und eingehendes Sendematerial weiterverteilt. Die beteiligten Stationen konnten aber selbstständig die Verschaltung ihrer Leitungen und die Mischung ihrer Kanäle vornehmen. Es entstand ein immer wieder neu bearbeiteter und zeitlich und örtlich versetzt auftauchender und gesendeter Fluss von akustischem Material. Dieses entstand aber jetzt nicht nur unter traditioneller Senderegie der einzelnen Studios oder als Produkt von Live-Performances und akustischen Installationen, die es gab, etwa in Berlin oder in Moskau oder in Stockholm, sondern auch in Verbindung mit in Klangmaterial umgewandelten Datenbewegungen im Internet selbst. Es wurde beispielsweise die Teilnahme an bestimmten Newsgroups beobachtet und deren Kennung in MIDI-Daten umgewandelt, was sozusagen die geografische Verteilung der User und der Mitarbeiterinnen akustisch nachbildete. Andererseits wurde in der Vorbereitung eine Lyrikdatenbank im Web eingerichtet, durch die man sich bewegen konnte und die dabei gleichzeitig die Stimmen der Dichter selbst aktivierte. Eine Collage, die zeitweise dann wieder auch live übertragen wurde. Es gab auch eine World Wide Web Jukebox, die die verschiedensten Klänge als MIDI- und FTP-Daten abrufbar bereitstellte und es wurden mit Hilfe der damals neu entwickelten Real Audio Software Klänge online hörgemacht, die man sich nicht runterladen musste, sondern direkt im Netz anhören könnte. Etwas, das für uns heute selbstverständlich ist. Also mit und auf all diesen Ebenen beschreibt dieses Projekt eine Art neue mediale Geografie, in der das Radio ein akustisches Fenster auf den Produktionsprozess ermöglicht. Ein Fenster, das zugleich hörbar werden ließ, dass bei aller Konvergenz das Projekt zwischen Radio und Internet, also Stichworte für zwei wichtige und ganz unterschiedliche Mediensysteme und Konzepte, also dass bei aller Konvergenz, die das Projekt zwischen Radio und Internet herzustellen versuchte, keine wirklich transparenten Übergänge zu erreichen waren und sind. Also keine Teilnehmerin, keine Autorin, keine Benutzerin konnte das Gesamtevent nachvollziehen. An jedem Schauplatz, sei es ein physischer, sei es im Radio, beziehungsweise dort, wo jeweils Radio gehört wird, sei es im Netz, beziehungsweise an irgendeinem Interface zu diesem temporär aufgebauten Netz. Also an allen diesen Schauplätzen und Orten unter Anführungszeichen stellte sich Horizontal Radio anders dar. Es kann immer nur jeweils anders erlebt und für die Erinnerung gespeichert werden. Ein Projekt wie Horizontal Radio lebt nur so lange, als das für diesen Event geknüpfte Netz aus Leitungen und Netzen unterschiedlicher Art aktiviert ist. Also für die Dauer jenes Zeitraumes, der von den Initiatorinnen und Organisatorinnen in einem langen Vorbereitungs- und Austauschprozess vereinbart wurde und auch den involvierten Institutionen gegenüber durchgesetzt worden ist. Das war ja die Vorbereitung des Projekts, war ja durchaus nicht einfach. Ein weiteres Projekt, das ich noch kurz erwähnen möchte, ist Devolve Into, ein vernetztes Streaming-Projekt internationaler Radiokünstlerinnen, das von Peter Kurtemarsch initiiert wurde und auf einem Pilotprojekt im Jahr 2000 zurückgeht, das als audiovisuelle Online-Installation ein Jahr lang bei Kunstradio und Western Front online zugänglich war. Eine spezielle Version wurde im selben Jahr auch im ORF-Landesstudio Steiermark in Graz zum Musikprotokoll im steirischen Herbst realisiert. Dazu Peter Kurtmarsch. The title Devolve refers to the process of change or alteration that takes place when something in the analog world is digitized, compressed, stored, moved, copied, transmitted, decompressed and turned back into a physical object in the form of light waves and sound pressure. Regardless of the process, the material that has been pushed through the internet is ultimately different than the originals. Also Übersetzungsprozesse, die nicht nur ästhetisch, sondern auch als Prozesse der Bedeutungstransformation verstanden werden müssen und die über einen potenziell unabgeschlossenen Zeitraum ständig weiter betrieben werden. Die Wolf Into springt damit im Grunde jeden Begriff eines Werkes, wie flexibel oder experimentell dieser auch sein oder beschrieben werden könnte, und definiert sich als Prozess, der sich verselbstständigt, unkontrolliert auszubreiten vermag. Also Radio ist dabei kein Raum des Empfangs mehr, sondern ein Raum der Kollaboration, der vielfältigen Repräsentationen, der begrenzten Reichweite, der variablen Bedeutungen und einer flüssigen Ästhetik, mit einem Wort ein kulturelles Handlungsfeld von kollaborierenden Individuen. In diesem Sinn kollidieren künstlerisch bestimmte Radioprojekte auch massiv mit den anachronistischen Vorstellungen eines Massenmediums, wie sie auch noch die privaten Sendeanstalten verfolgen. Es zeigt sich einmal mehr, dass, wie es Douglas Rushkoff beschrieben hat, die Medien der Stoff sind, aus dem die Konflikte sind. Und schließlich darf nicht vergessen werden, dass sich auch diese medienkünstlerischen Praktiken bzw. künstlerischen Medienpraktiken vor einem politischen Hintergrund ereignen, der künstlerische bzw. kulturelle Produktion insgesamt zunehmend unter unternehmerische und konsumistische Zwänge stellt, dabei von einem überholten populistischen Öffentlichkeitsbegriff ausgeht und publikumswirksame Ausstellungsprojekte, Großveranstaltungen oder V1 oder wie auch immer verlangt. Also gerade für künstlerische Medienpraktiken, die mit verschiedenen spezifischen Projekt- und Kollaborationsangeboten die unterschiedlichsten Subjekte ansprechen und eine Diversität von Öffentlichkeiten produzieren, die auch in diesem Sinn nicht mehr durch Umfragen sozusagen rekonstruiert werden können, bedeutet dies die doppelte Bürde, die möglichen Schnittstellen mit Öffentlichkeiten zu thematisieren, die die Verteilung von künstlerischer Produktion und künstlerischen Prozessen abseits von Event und populistischem Kulturbegriff regulieren. Damit bin ich quasi am Ende, möchte aber kurz wieder zum Anfang zurückkehren und Ihnen sozusagen auch die Schlussfolgerung, die ich schon praktisch vorweggenommen habe, noch etwas plausibler zu machen, wenn es sich zeitlich ausgeht und wenn ich mich in meinen Unterlagen jetzt auch zurechtfinde. Ja, zum Begriff der Massenmedien. Also in umgekehrter Reihenfolge arbeite ich mich jetzt sozusagen zurück zu den Projekten, die ich schon vorweggenommen habe. kurz zum Begriff der des Massenmediums. Massenmedien, wie das Radio natürlich immer noch eines darstellt, wenn es nicht gar in seiner Bedeutung als prototypisches Wireless-Medium ständig zunimmt, sind vor allem dadurch beschrieben worden, einen gemeinsamen gesellschaftlichen Horizont zur Verfügung zu stellen. 3 Minuten bitte ich. Das Gesellschaftliche in gewissem Sinn, um ein Zentrum zu organisieren und zu synchronisieren. Massenmedien stellen unter dieser Perspektive für die Mitglieder der Gesellschaft eine gemeinsame soziale Gegenwart her. Sie stellen Objekte bereit, auf die sich alle beziehen können und sollen. Das ist sozusagen diese synchronisierte und gemeinsame gesellschaftliche Zeit, die das klassische Massenmedium als ein Produkt und ein Projekt der Moderne sozusagen produziert und das ist letztendlich als Massenmedium charakterisiert. Unter heutigen Bedingungen ist natürlich diese generalisierende Funktion der Massenmedien generell unter Druck geraten. Der allgemeine Horizont einer gemeinsamen gesellschaftlichen Gegenwart tendiert eben dazu, in eine Vielzahl divergierender Ereignis- und Gegenwartshorizonte zu zerfallen, die auch nicht mehr, wie es für die moderne Funktion der Massenmedien kennzeichnet war, durch diese noch synchronisiert werden kann, auch weil sie sich in verschiedenste mediale Kanäle sozusagen zerstreut hat. Wichtig wäre es mir eigentlich noch gewesen, in diesem Zusammenhang den Begriff der Utopie insofern herauszuarbeiten, dass sozusagen mit dem Ende des modernen Paradigmas der Massenmedien letztendlich aber gerade nicht das Ende der Utopie des Technologischen, das dem Massenmedium als Medium inhärent ist, gekommen ist, sondern dass wir von neuen technologischen Utopien sprechen, die wir auch immer wieder in populärwissenschaftlichen Verbreitungsmedien im Alltag sehen, aber dass sozusagen das Kern des aktuellen technologischen Paradigmas, das Verstärken der Verflüssigung des Gesellschaftlichen, wie wir es unter dem Stichwort Globalisierung zu beschreiben gewohnt sind, sozusagen noch verstärkt. Und das wäre etwas gewesen, auf das ich hinweisen wollte, dass sich natürlich auch Projekte, die genau diese diversifizierenden medialen Kanäle und Räume nützen, auch sehr prototypisch diesem technologischen Paradigma zuarbeiten und dass das durchaus ein prekärer Punkt dieser auch medienkünstlerischen Strategien sind. Und letztendlich wollte ich ganz kurz einen Begriff einführen, den ich von, ich glaube, Dirk Splain mir ausgeliehen habe, schon für einige Texte auch, die in den Begriff der Diskursstelle, dass es ganz spezifische diskursive Formationen gibt, an denen Medien mit ihren Mechanismen und Dispositiven sozusagen in das Gesellschaftliche sich einklinken und dass aber diese Diskursstellen nicht aus dem technologischen Dispositiv selbst heraus erzeugt werden, sondern dass das wesentlich kulturelle Prozesse sind. Und das hat sozusagen die von mir in diesem viel zu lang vorbereiteten Text eingearbeitete, wenn man so möchte, meine Utopie oder der Wunsch, von dem ich gesprochen habe, dass es letztendlich im Bereich auch medienkünstlerischer Praktiken nicht so sehr nur darum geht, diese Paradigmen, die bestimmte Medientechnologien als Leitmotive installieren, diese zu revidieren, sondern überhaupt, dass sehr viele Projekte an diesem Paradigma des Technologischen, also ein kulturelles Imperativ, arbeiten und wie sich das auch im Bereich der Kunst des 20. Jahrhunderts sich eben Praktiken entwickelt haben, die Strategien an die Hand geben, um eben ganz anders sich in diesen medialen Feldern und kommunikativen Zusammenhängen zu bewegen. Und das muss ich mir leider für einen anderen Vortrag aufhalten. Ich danke Ihnen.